Wer wärst du lieber? Der, der mehr geliebt wird oder der, der mehr liebt?
Boah, ey, das ist ja mal eine geile Frage. Ein Typ, der dich will, der will dich auch. Und der kriegt das alles hin.
Also das wäre so dieses, ich stehe auf jemanden, der mir irgendwie nahe ist, aber ich zeig das nicht.
Man, wir brauchen gar nicht ansetzen, wenn nicht beide in Betracht ziehen, das auch zu beenden.
Um die 98% der Leute, die so befragt werden, berichten, dass sie mal auf einer von beiden Seiten waren.
Sei treu. Oder sei Single.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Sag mal, was war denn los?
Boah, der ganz normale Wahnsinn. Was war denn bei dir los?
Beantworte mir bitte erst die Frage, weil du konntest ja erst später aufnehmen und ich kam zu dem Schluss, dass du gestern betrunken warst.
Ja, du triffst direkt die Kerbe des Gefühls, was ich dir heute noch unsere altbewährten Nadine-Methode nennen wollte.
Ja.
Leider kein Kater, sondern überladen. Ich sehe das hier ja alles so ein bisschen auch als unsere eigene Reise an oder vor allem unsere eigene Reise. Wir haben natürlich die werten Hörer, die dabei sind, aber ich merke doch so, dass was wir hier erzählen, was wir recherchieren, was wir so aufdröseln, das fügt sich in meinem Kopf ehrlich immer mehr zu so einem Bild zusammen und auch zu so einem anderen Verständnis von dem, wie ich so mit mir umgehe und mit den Leuten um mich drumherum und mit dem Leben und merke, ich halte mich ja längst nicht an alle Tipps hier, ne? Wenn ich das könnte, dann wäre ich wahrscheinlich schon irgendwie Zen-Meister und ich habe mich überladen, ich habe zu viel zu tun gerade, ich muss Buchkapitel fertig machen, vorantreiben, was mir große Freude bereitet, obwohl du echt so versinken musst, dann muss ich den Restraum ausblenden, ich habe aber andererseits wirklich noch ein, zwei andere Arbeitsstränge, die gerade bei mir zusammenlaufen.
Aber das wäre auch so eine Frage gewesen, dieses Buchprojekt, macht dir Spaß oder ist das eine lästige Pflicht?
Ich denke gerade irgendwie an diese Szene bei Killing Bill, wo Uma Thurman immer diese Treppe hochlaufen muss zu diesem chinesischen Meister, damit er verprügelt wird und runter muss. So komme ich mir vor. Also es ist eine unglaubliche Leidenschaft und ein Riesenbock. Und ich habe so ein großes und wichtiges Ziel da für mich vor Augen, aber es ist auch eine Plackerei und Qual. Also du musst sammeln, recherchieren, vor allem, dass immer wieder die neuen Studien rauskommen. Du gucken möchtest, dass du up to date bist. Ne? Ich spreche mit den Wissenschaftlern und such die Sachen zusammen. Dann hier nochmal ein englisches Interview mit diesen Leuten. Und da musst du top vorbereitet sein. Wenn du so einem Harvard-Professor zwei blöde Fragen stellst, dann tötet der dich über Skype. Und deswegen musst du dessen Texte kennen, du musst die Studien kennen, du musst die Studien drumherum kennen.
Ah, okay,
das ist super viel Arbeit.
Ja. Also für so eine Koryphäe in dem Fall, im günstigsten Fall, ist nichts schlimmer, als wenn ein unvorbereiteter Schüler ihn fragt.
Ja. Und so war es einfach ein bisschen viel. Und dann habe ich heute Morgen noch ein paar Sachen abarbeiten müssen. Und deswegen musste ich später starten. Obwohl ich gestern Aperol Spritz trank. Nicht genug.
mir kam das ganz gelegen, weil ich im Strandkorb saß, von der Sonne beschienen.
Auf Sylt bist du noch.
Und vom Glück, ja.
Okay.
Auf Sylt, hier kann ich auch einige Studien durchführen. Aber sag mal dein Gefühl heute.
Ja, überladen. Überfrachtet, überladen, zu viel.
Und ist das Vorherrschende oder das Einzige?
Nee, das ist wie alles, glaube ich, in Wellen. Also jetzt gerade, wo wir hier schon loslegen und ich dir so ein bisschen davon erzähle, fühle ich mich schon wieder fast ein bisschen entladen, abgeladen. Aber das war in den letzten Tagen das Vorwiegende, doch.
Dann,
zu viel.
Dann lass mich mal erzählen, was mir hier so auffällt.
Was ist denn deins?
Das Genie lernt ja von anderen, sagt man. Und also es gibt zwei Sylts, so viel kann ich schon mal feststellen, als Reisebericht. Ja. Vielleicht schreibe ich demnächst auch nochmal einen Reisebericht für dich.
Das wäre sehr wertvoll, ja.
Ja, und es gibt eben das vergangene Sylt, wo die Promis hier waren, so ab Ende der 60er Jahre, Günter Sachs, Romy Schneider und so weiter. Ich vermute, dass sie schnell wieder weg waren. Dann kamen die Promis wie Karl Dall, Fritz Wepper, Johannes Baptist Kerner und so weiter, mit denen man ja eigentlich auch nichts zu tun haben möchte. Ich glaube, heutzutage kommen selbst die nicht mehr. Ich werde jetzt die Tage nochmal ein Foto posten.
Jetzt kommst du, oder wie?
Kennst du den Sylt-Kringel?
Ich kenne gar nichts aus
Sylt. Auch Kampenkringel genannt. Das ist, wenn Männer sich vorzugsweise auch in rosa einen Pullover überknoten. Das
und
nennt sich.
Warte, über einem stehenden weißen La Martina Poloshirt, oder ist das da?
Ja, L.A. Martina. Genau. Und Naja, es gibt die berühmte Whisky-Meile hier mit so klingenden Namen wie Gogertchen, Rauchfang und Pony. Das waren früher in der Bunten und auch Gala waren das die klingendsten Namen, die man überhaupt bringen konnte. Naja, und das haben wir jetzt mal abgearbeitet an einem Nachmittag. Ich vermute mal, dass wir auch überall Hausverbot haben. Jetzt dadurch. Und es waren auch wirklich nur Knallköpfe.
Warte mal, du hast jetzt überall Hausverbot, weil du dann überall.
Ja, wir haben uns auch ein bisschen lustig gemacht.
Bestellt hast.
Achso, okay. Ich glaube, Rauchfang ist dann der teuerste deiner Whisky-Meile. Da war es irgendwann so, dass wir so geiern mussten über den Gastwirt. Und der ging dann so ganz arrogant an uns vorbei. Aber irgendwie der Pfeil saß tief. Er kam eine Viertelstunde später nochmal wieder zurück und hat gefragt: Habt ihr über mich gelacht? Und ich kann mich jetzt noch ärgern, dass ich nie gesagt habe: Ja, klar, guck dich mal an, du Pfeife. Sondern hat mich rausgeredet.
Was wäre passiert? Das,
ach, wir wären rausgeflogen.
Hätte ich mit seinem Porsche Panamera dreimal überfahren.
Ja, Panamera, das sind hier schon die Assis.
Ah, okay.
Im Moment liegt auf Platz 1, Bentley, ich kam da nicht drauf, Platz 2 Range Rover, dann Ferrari, sehr viele Ferraris. Ferraris, wie Mario Barth sagt, der spricht das Ganze mit 2a. Und dann kommt irgendwie Cayenne fürs Kindermädchen. Naja, auf jeden Fall, also das ist das eine Sylt. Und dann gibt es unter dieser leuchtenden Oberfläche gibt's so ganz nette Läden, die eher so surfermäßig daherkommen. Gestern waren wir zum Beispiel in List. List ist die nördlichste Stadt Deutschlands. Und da gibt es tatsächlich das L.A. Sylt. Der Name ist, glaube ich, sehr augenzwinkernd gemeint. Und das ist so, wie man sich so bei gegen den Wind oder auch in der Karibik so Surferläden vorstellt. Also mit so einer Holzterrasse, gute Leute da, ein absolut tolles Betreiberpärchen, Gastronompärchen, Carsten und Julia. Das war geil. Und wegen denen komme ich auch wieder.
Jetzt muss ich fragen, intime Frage, kannst du auch nicht beantworten. Bist du so reich, dass du jetzt einfach Ewigkeiten da auf Sylt rumhocken könntest?
Ewig?
Du musst jetzt ja nicht arbeiten, oder? Was machst du gerade den ganzen Tag?
Ich mach Urlaub. Die
Schnapsmeile provozieren. Du machst Urlaub, ja.
Ich mach 2 Wochen Urlaub, um meine Arbeitskraft wiederherzustellen.
Ja, okay.
Dafür ist Urlaub ja eigentlich gedacht, die Arbeitskraft der Werktätigen wiederherzustellen.
Das, ne? Da ist wieder der Homo Faber, wer bist du, wenn du nichts tust? Das ist, wie betrachten wir unsere Zeit? Ja, Arbeitszeit und dann die Zeit, um uns für die Arbeitszeit wiederherzustellen. Geil.
Aber gute Frage, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, da jeden Tag auf der Terrasse zu sitzen, in diesem Surferladen.
Ich denke das auch oft. Ich denke immer so dieses Ausstiegsszenario. Für mich wäre das Südfrankreich, nicht Sylt, aber.
Ja, für mich wahrscheinlich auf Dauer auch, aber möchte mit dir auch mal so einen bierseligen Nachmittag da irgendwo verbringen.
Ja, das wäre gut.
Und so
wenn ich wieder weniger überladen bin.
Probleme aller Art. Wenn ein Buch auf dem Markt ist, ja. Aber ich glaube, es wird gut. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Alle wollen dich jetzt auch. Und das kommt, glaube ich, im richtigen Moment.
Ich hoffe es auch. Also bei der ganzen Arbeit, die reingeflossen ist, würde es mich sehr freuen, wenn es der eine oder andere liest. Aber es dauert eben noch. Und bis dahin.
Gibt es eine Vermutung, wann es auf den Markt kommt?
Ja, November gibt es keine Vermutung, da steht glaube ich auch schon alles ziemlich konkret fest.
Und die Frankfurter Buchmesse ist verschoben?
Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, mir wurde gesagt, dass diese Buchmessen leider an Relevanz verlieren. Also früher war das wirklich so der Ort, wo dann alle zusammenkamen und man sich austauschte scheinbar. Und das ist scheinbar nicht mehr so dringend. Und ich muss noch kurz sagen, weil jetzt alle denken, ach November, das ist ja entspannt. Wenn man im November ein Buch herausbringen möchte, dann muss man das im August abgeben. Also Verlagswesen ist ungefähr das langsamste Business, das es auf dieser Welt noch gibt.
Ja, unbedingt. Und wenn du mit Verlagsleuten zu tun hast, wunderst du dich immer wieder, wie sehr die Ruhe weghaben.
Und deswegen glaube ich auch, die nettesten Menschen sind, mit denen ich so in dieser Businesswelt zu tun hatte. Das habe ich nämlich beobachtet. Also langsam, aber sehr, sehr nett.
Ja, unbedingt. Man will ja auch mit Leuten zu tun haben, die mit Büchern umgehen.
Ich muss ja allerdings noch von einem anderen Erlebnis erzählen, fällt mir gerade ein, weil ich habe mich mal wieder parademäßig selbst ertappt beim Idiotensein. Ich ging durch Neukölln und mir kam ein Typ entgegen, massiv trainiert, jetzt nicht so aufgeblasen, also dass du denken würdest, okay, das sieht schon wieder peinlich aus, gibt's ja auch, sondern so drahtig, und Sixpack, aber auch nicht zu wenig, also so ganz perfekt definiert, so dass ich wirklich als Mann dachte, wow, heißer Mann. Ja. Das war aber nur so der erste Impuls, als der präfrontale Kortex noch an war. Der schaltete sich nämlich sehr schnell ab und dann ging das in so Neid über, weil ich feststellte, dass diese Aktion Sommerkörper dieses Jahr an mir natürlich komplett vorbeigegangen ist, weil Corona, ne? Im März, da denkst du ja nicht, dass du im Sommer irgendwie einen tollen Körper brauchst. Und ich habe den dann so gedanklich fertig gemacht und dachte, boah, bist du peinlich, dass du hier jetzt oben ohne durch Neukölln joggst,
so, um dich zu präsentieren. Oben ohne wurde
oben verschwiegen. Ohne, ja, ja, das habe ich vergessen. Oben ohne, um diesen Körper zu zeigen, das hätte ich ihn ja gar nicht in aller Pracht sehen können. Und als ich weiterging und gerade so versuchte, meine neidische Wut irgendwo hin zu kanalisieren, ich hätte jetzt irgendwie eine Taube treten können oder einen Mülleimer, erinnerte ich mich an eine Szene, was Jahre her ist, als ich durchaus trainierter war als heute, nie so wie der, aber eben trainierter, und oben ohne über die Promenade in Münster joggte, mit der Ausrede im Kopf, es ist so heiß, du musst dein T-Shirt ausziehen, und in Wirklichkeit war es der reine Stolz auf diesen gerade mal nicht ganz so speckrollenbesetzten Körper.
Ja, dann lass mich doch mal fragen, was macht der Sport denn bei dir im Moment? Null, ja, oder?
Nee, laufen. Ich gehe joggen, ich bin langsam, aber werde besser. Also ja, es gibt Münster den Aasee, da ist es von mir zu Hause inklusive dann der großen Aasee-Runde. Der Aasee ist halbiert durch eine Brücke, das heißt, man kann entweder die halbe Aasee-Runde oder die große Aasee-Runde laufen. Das sind 8 Kilometer.
Ja.
Und die schaffe ich so in, jetzt darf ich nicht lügen, 40 Minuten, paar 40 Minuten oder sowas.
Und was macht die Ernährung?
Zu Ende zu powern. In Münster WG kochen, das war sehr gesund, ist sehr gesund, aber da ich jetzt seit, glaube ich, 2 Wochen in Berlin bin, gehe ich präferiert zum Sahara-Imbiss, wo es eine Erdnusssoße gibt, die Heroin gleichkommen muss, die aber sehr fett macht, glaube ich.
Ja.
Und es gibt wieder viele Italiener, viel Falafel, also ja, weiß nicht mehr.
Ich halte mal fest, Münster ist bei dir gesund, Berlin ist das Sündenfuhl.
Ja, quasi, genau.
Ja. Sag mal, das, der Fool oder das Fool?
Hast du jetzt gesagt, musst du auch wissen dann.
Ja, okay, ich werde mich erkundigen. Alles kann ich ja nur auch nicht wissen. So, ich brauche mal jetzt mal einen Rat vom Jüngeren zum Älteren, zum Seniorpartner hier in unserer ambivalenten Zweierkiste. Wir haben gerade über Sport gesprochen, Ernährung, Sixpack, freier Oberkörper. Meinst du, dass ich mich jetzt einfach gehen lassen sollte? Dass ich einfach sagen sollte, komm, ich habe jetzt das Alter, jetzt ist auch egal.
Bevor wir die Antwort suchen, sag mal kurz, wo der Impuls dieses Gedankens herkommt überhaupt.
Ich gebe mich hier
von
schon
Sylt
dem Dolce Vita hin, jeden Tag gut essen. Auch Fahrradfahren tatsächlich, aber manchmal denke ich, ach, vielleicht soll ich da einfach nur sitzen, essen und trinken und so meine teilweise ungefragten Kommentare zum Besten geben.
Du bist jetzt weit entfernt von diesem Alter, in dem ich meine Großeltern so richtig bewusst wahrgenommen habe. Da müssen die jenseits der 70 eigentlich schon gewesen sein. Also sprich, ich war so über 10 und habe dann schon richtig mitbekommen, ne? Und mein Eindruck war, und das war nicht das einzige Mal, dass ich das erlebt habe, sondern auch noch mit anderen wirklich älteren Menschen, dass sobald dieser Moment kommt, dass man diese Entscheidung trifft, jetzt lass ich mich gehen, jetzt ist hier nur noch Dolce Vita,
jetzt ist
dass
egal.
Du in einer Geschwindigkeit abbaust, die mich wirklich schockiert hat. Also als mein Opa keine Freunde mehr so hatte, die Oma hatte noch den Kegelclub, ne, und der nicht mehr wirklich raus musste und auch nicht mehr, ne, es gab jetzt keine Geburtstage mehr und sowas, dann hat der hat nachgelassen, mental, körperlich, von der Freude her. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss, dann so zu sagen, ey, ich schnalle jetzt ab, ich hänge mich in die Hängematte, fress mich ein bisschen dicker, so der Bauch sieht ja auch gemütlich aus und dann geht's mir besser. Ich glaube, das ist ganz kurzfristig.
Okay, gut.
Meine Meinung.
Jetzt ist meine Frage schon beantwortet. Also ich bleibe diese junge, drahtige Kampfmaschine, die ich schon immer war.
Die anderen Bentley-Fahrer oberkörperfrei joggend dann neidisch machen kann, wenn die da fett in ihren weißen Leder sitzen.
Aber ich bin doch wirklich weit entfernt vom Kampen oder Syltkringel, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Du hast manchmal du hast manchmal Outfits an, wo ich denke, haben wir schon mal drüber gesprochen, bei deinem fancy Diesel-T-Shirt? Das ist so, okay, der Vater möchte mal ein bisschen mit in den Club, ne, und nicht auffallen, aber ich finde grundsätzlich bist du da sehr, sehr sehr weit entfernt.
Aber das ist doch so älterer Surfer. Also es muss natürlich extrem darauf geachtet werden, dass die T-Shirts ausgewaschen sind.
Okay.
Unter 30 Wäschen läuft gar nichts. Dann, auch wichtig, Haare waschen, anschließend aber wieder Nivea-Creme, damit sie gepflegt ungewaschen aussehen.
Ja, okay. Apropos, Geschwindigkeit des Redens. Ich habe den neuen Podcast von unserem Altbundeskanzler Gerhard Schröder reingehört. Pass auf, ich mache es auf meinem Handy an.
Ja.
Es läuft los. Ich denke, das Intro hört sich ein bisschen komisch an. Und dann kam auch unmittelbar Schröder und ich dachte, wow, auf zack. Und der redet ja richtig pfiffig. Der hat ja richtig noch was drauf. Und dann fiel mir auf, ich höre es mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. dann habe ich auf Normalgeschwindigkeit geschaltet und du merkst plötzlich, oh mein Gott, wie langsam redet der denn? Hoffentlich denkt der schneller.
Aber das ist bei Schröder natürlich exemplarisch, weil selbst im Schauspielunterricht wird der Gerhard Schröder gern mal fürs langsame Sprechen als Beispiel benutzt, weil selbst einen guten Abend, meine Damen und Herren, spricht er so langsam, dass es bedeutet, Sachen kriegen eine Bedeutung, die eigentlich völlig profan sind. Und das kann man bei Schröder wirklich gut ablesen. Ja,
das
stimmt. Ich habe ihn ja letztens noch in der NDR-Talkshow getroffen.
Ja, stimmt, das habe ich vergessen, dich zu fragen.
Von Schröder zu Schröder sozusagen.
Ja. Und, wie ist er drauf? So?
Gut, hellwach, auch immer mal gerne ein Witz. Er hat mir dann einen Witz von mir erzählt, der mir völlig unbekannt vorkam. Und er meinte, das wäre seine Lieblingsnummer bei mir.
Und welcher war es?
Ich habe den auch nicht behalten. Ich bin auch nicht eingeschritten. Ich habe einfach... sagen wir mal, die Meriten, die mir da zuteil wurden, mitgenommen.
Okay, warte, geil. Ich habe manchmal die Sorge, dass wir hier so geskriptet wirken, weil wir dann irgendwann immer so einen perfekten Einstieg in unser Thema finden plötzlich, aber ist nicht der Fall. Du hast mir hier gerade, finde ich, wunderbar die Tür geöffnet für unser heutiges Thema. Zu viel Liebe, einseitige Liebe, ne? Was, wenn die Beziehung nicht symmetrisch ist?
Das Argument dich, von der rechten Seite wie Weiland Robben in den 16er geflankt. Du kannst Volley annehmen, Fallrückzieher.
Nehme ich und frage dich jetzt als Experte der Herzen und nach diesem interessanten Treffen mit ja immerhin mal einem der mächtigsten Männer der Welt.
Der letzte lebende Ex-Kanzler in Deutschland.
So, und der hat ja eine neue, mittlerweile Frau, nehme ich an, genau. Aus Seoul, die wie viele Jahre jünger ist? Deutlich, 30 Jahre.
Warte, weißt du das? Jetzt muss ich mal eben rechnen. 56, ich glaube 26 Jahre jünger.
So, deutlich jünger und ja auch irgendwie ganz anders wahrscheinlich von der Kultur her am Anfang war oder ist oder wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, so auf den ersten Blick, die sind ja sehr unterschiedlich. Und jetzt wüsste ich gerne von dir, ist das Liebe auf Augenhöhe? Oder hast du da ein Gefälle gewittert?
Ich habe natürlich so ein bisschen immer genauer hingeschaut, um eben dieses Gefälle endlich zu sehen. Aber ich glaube, das haut ganz gut hin. Weil sie ist auch eine Intellektuelle, das muss man ihr schon zugestehen. Sie ist sehr lustig, wie viele Koreaner übrigens. Eine meiner besten Freundinnen, Esther, die ist Pianistin, eigentlich Konzertpianistin, spielt aber auch schon mal gerne die Tournee der Toten Hosen mit. Gegen gute Bezahlung, nehme ich an. Und kommt mit den Jungs auch bestens klar. Die ist auch sehr, sehr witzig. Und ich selber war ja mal auch in Seoul, als mein Patensohn da studiert hat. Und das ist, glaube ich, eine der besten Städte, die es überhaupt gibt. Und es ist sehr quirlig, lustig, aber auch mit vielen intelligenten Leuten drin. Ja, also ich glaube, das passt schon bei denen.
Das passt. Ja, ich merke gerade wieder, man muss sich eigentlich mal wieder an die eigene Nase fassen, weil ich das immer so blöd finde, wenn Politiker oder Menschen in der Öffentlichkeit da so zu ihren Beziehungen oder darauf irgendwie so ein Augenmerk gelegt wird. Ne?
Nein, sie macht ja schon Ansagen, hat sie ja auch dann in der Sendung erzählt. Also Schröder hat ihr den Hof gemacht.
Ja.
In ländlichen Gebieten, würde man jetzt sagen, hat ihr den kompletten Hof gemacht. Aber sie hat gleich die Ansage gemacht, wenn du mich heiraten willst, dann nur, wenn du mit der Sauferei aufhörst. Also Gerd hat wohl mal gerne nicht nur ein Glas abends getrunken, sondern gleich die ganze Flasche, auch eine größere. Und dann hat sie gesagt, pass auf, das muss aufhören, das geht so nicht weiter.
Siehste, der wollte sich gehen lassen, der hatte die Entscheidung gefällt.
Genau, und über die jüngere Frau kam er nochmal, kriegt er dann nochmal den dritten Wind.
Krass.
Ja, und trinkt jetzt nicht mehr als 2 Gläser.
Glückwunsch. Ich habe noch eine zweite Frage für dich, die ich mir hier notiert habe, weil mich sehr deine Meinung interessieren würde, und zwar folgendes. Wenn wir jetzt über dieses Thema einer Liebesbeziehung nachdenken,
ja.
In der es zu viel Liebe gibt von einer Seite, ja, in der der eine eben mehr liebt als der andere,
ja,
dann wüsste ich jetzt mal gerne von dir, wer wärst du lieber? Also, ne, setz den Fall, du müsstest dich entscheiden. Der, der mehr geliebt wird oder der, der mehr liebt?
Boah, ey, das ist ja mal eine geile Frage.
Ja, ne? Ich dachte auch eben, ey, die kam mir so beim Überlegen zu unserem Thema und ich merkte plötzlich, ey, ich kenne die Antwort selber nicht. Sofort.
Nee, ich kenne die Antwort auch nicht.
Also wer will ich lieber sein? Der mehr geliebt wird oder der mehr liebt?
Ach Gott, der mehr geliebt wird, kommt mir dann so schnell so arrogant vor. Weißt du, dass ich mich einfach in so eine komfortable Situation begebe und von oben herabschaue. Das entspricht mir nicht und das kommt mir sehr eklig vor. Auf der anderen Seite zu viel lieben. Wir kommen ja gleich noch auf das Thema. Sehr schwieriges Thema, wie ich finde.
Ja.
Da habe ich auch eine Tür aufgemacht, mein lieber Mann. Aber es interessiert ja anscheinend auch sehr viele Menschen da draußen.
Also ich wurde eingerannt. Es klingt immer so, als würden wir hier nur in Superlativen reden, aber ich glaube, diesmal wurde wirklich wieder ein Rekord aufgestellt mit den Nachrichten, die mich von euch da draußen alle erreicht haben. Vielen Dank. Sehr, sehr eindrucksvoll und vor allem die Tür, die du aufgeschlossen hast, da wusste ich erst nicht, in welche Richtung läuft man eigentlich, wenn man durchgegangen ist, aber da kam echt viel Input. Müssen wir gleich drüber sprechen.
Ja, auch sehr viel Leid da draußen. Ja, und dann, okay, wenn du mich so fragst, dann würde ich lieber etwas leiden. Die Lust am Leiden.
Also der mehr liebt?
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, das wäre ich auch lieber. Vor allem frage ich mich, ist das nicht im Zweifel sogar auch angenehmer oder sogar, je nachdem, wie groß jetzt der Unterschied ist, kann das ja sogar was sein, wo du sagst, boah, ich liebe meinen Schatz, meinen Partner, mein Herzblatt so sehr, das war ganz fantastisch, fühlt sich toll an. Vielleicht liebt der mich ein bisschen weniger, keine Ahnung, aber erstmal bin ich dort damit besser unterwegs.
Ja, aber da sind wir zuck bei der Frage, wo fängt's an? Da haben wir in einer Runde diskutiert und da ging es darum, dass wenn, sagen wir mal, beide auf Augenhöhe sind, beide lieben gleich und der eine sagt von heute auf morgen, du, alles gut, aber ich brauche jetzt mal etwas mehr Freiraum. Morgens 2 Stunden, nachmittags 4 Stunden und dann sehen wir uns wieder. Der andere möchte aber 24 Stunden. Okay, da sind wir schon fast bei den Lösungsansätzen, aber das hat mich darauf gestoßen, dass es halt dass es so eine fließende Grenze ist. Wenn es soweit ist, dass völlig klar ist, der eine liebt viel zu viel und der andere vielleicht ein bisschen zu wenig, dann ist es ja schon viel zu spät. Und es gibt ja auch einen Weg dahin.
Ja.
Ja. Wie ist denn unser heutiges Thema?
Ja, ich finde, wenn Liebe asymmetrisch ist, also wenn der eine mehr liebt als der andere, das fänd ich hochspannend mal zu beleuchten. Und das war auch das, da kamen so unfassbar viele Nachrichten, dass ich Schwierigkeiten hatte, alle zu lesen. Aber ich habe es getan und habe immer ein paar ausgewählt, wo ich so mich direkt wiederfand und die auch so ein bisschen prototypisch waren.
Ja, ich habe sie auch alle gelesen, weil ich wollte wissen, ob sich da ein Muster abzeichnet. Hat sich auch, aber wir können ja mal lesen, ja?
Nimm mal doch mal eine, die du rausgepickt
hast. Hallo Atze, hallo Leon. Ich habe von 2008 bis 2013 zu viel, also nochmal rausgestrichen, geliebt und würde auch heute noch sagen, dass diese Zeit traumatisch war. Es hat lange gedauert, bis ich mich wiedergefunden habe. Das Schlimmste für mich war, beziehungsweise ist, dass ich in dieser Zeit andere Menschen, insbesondere meine Kinder, enttäuscht und verletzt habe, weil es für mich nichts Wichtigeres gab als diese toxische Beziehung. Da ist es wieder. Letztendlich habe ich aber auch viel über mich gelernt. Und das ist gut, das ist auch ein guter Ansatz. Nur manchmal würde ich auch heute noch gerne die Zeit zurückdrehen, um manches ungeschehen zu machen. Die Selbstvergebung erscheint mir das Schwierigste. Liebe Grüße aus Ostwestfalen. Da ist schon ganz schön viel drin.
Dachte ich auch. Die Nachricht ist auch direkt bei mir hängen geblieben, weil so dieses Thema toxische Beziehungen, das werden sich die meisten an unsere Folgen dazu erinnern, nochmal aufkommt. Und ich glaube, das hat damit echt auch was zu tun. Wenn dieses Gleichgewicht, wenn diese schiefe Liebe zu sehr in eine Richtung kippt, wenn es zu ungleich wird, dann...
Das heißt ja eben auch nicht Augenhöhe, das heißt nicht Partnerschaft, sondern Abhängigkeiten. Das Wort Beziehung kommt mir komischerweise, je mehr ich mich damit beschäftige, immer schlechter über die Lippen. Weil
Beziehung.
Fast betone ich da das Ziehen noch mehr. Also Partnerschaft finde ich viel besser. Aber das kann ja nicht sein, wenn ein Ungleichgewicht da ist, eine Asymmetrie, eine schräge, eine schiefe Ebene, dann kann es ja nicht eine partnerschaftliche Beziehung sein. Aber lass uns ruhig weitermachen.
Ja, ich hab zudem noch mit Freunden auch darüber gesprochen, dass eben dieses, vor allem am Anfang in so neuen Beziehungen, dass dann plötzlich die anderen Freunde hinten überfallen. Dass dann plötzlich nur noch diese beiden gibt, ne? Und so der Rest ist irgendwie egal.
Und alle drumherum, alle Freunde sich an den Kopf fassen und sich fragen, was das denn jetzt soll und warum haben wir denn, können wir denn nichts mehr unternehmen und so. Oft ist es am Anfang so und ich glaube, das ist auch völlig okay. Und das normalisiert sich dann wieder, dass man eben auch weiterhin mit Freunden was unternimmt. Nur so die ersten Monate will man halt total darin schwelgen. Und das halte ich auch noch nicht für ungesund.
Nee, wäre ich auch fein mit, nur hätte ich einen Einspruch.
Ja.
Was ich überhaupt nicht schätze, ist, wenn, also für mich ist es eine Freundschaft und die Freunde, die ich wirklich so eng um mich drum herum halte, diese 5 oder von mir aus auch 25, die mir wirklich nah sind, die sind mir richtig wichtig. Die sind, ne, die jetzt nicht Bros before Hoes, dieser Platzespruch, sondern mehr so, dass ich echt sage, das ist über Jahre gewachsen. Da sind auch schon Beziehungen drüber einfach gekommen und gegangen bei allen von uns. Und in dem Moment, wo dann eine neue Beziehung aufkommt, sodass zu sehr hinten überkippen zu lassen und für die Freunde irgendwie nicht mehr erreichbar zu sein oder da einfach nicht mehr so die Wertschätzung zu zeigen, das finde ich immer sehr verletzend fast.
Ja, ist auch verletzend, aber wenn du es eben von deiner Warte aus betrachtest, einer deiner besten Freunde verliebt sich bis über beide Ohren, dem gestehst du doch erstmal zu, dass er mit seiner neuen Freundin oder seinem neuen Freund viel Zeit verbringen will.
Ja, stimmt. Eigentlich schon.
Und da lässt auch mal 5 gerade sein. Also du willst ja nicht sofort jeden Fehler dann auf die Goldwaage legen und denkst dir, komm, die ersten 3 Monate sollen die von mir aus komplett unter der Bettdecke verbringen. der kommt schon wieder. Beim guten Freund ist man sich auch sicher, dass es wieder zurückkommt.
Da ist wieder deine Weisheit im Vorsprung des Lebensalters. Ich merke persönlich da deutlich leider eifersüchtiger zu sein. Ich glaube, die Freundinnen meiner Freunde, die haben es nicht immer ganz leicht mit mir. Weil ich dann zu schnell so bin, nee, ich will auch von meinem guten Freund weiter geliebt werden und er soll jetzt nicht nur noch dich lieben. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
so, das,
ja,
also das
ja,
habe ich
ja
schon als Impuls.
Aber 3 Monate ist ja zu machen, oder?
3 Monate ist dann jetzt die hier festgesetzte offizielle Karenzzeit.
Ja.
Noch eine Nachricht, die bei mir eingeschlagen hat, hier zum Thema, so diesem Thema zu viel Liebe, schiefe Liebe. Ich verstehe darunter vor allem zu viel Liebe durch Eltern. Bei mir und meinen Geschwistern war bzw. ist es meine Mutter. Schon früher gab es dadurch kaum Privatsphäre. Ständig wollte sie Zeit mit einem verbringen und wurde das nicht erwidert, hagelte es Vorwürfe und sie weinte. Als ich dann ausgezogen bin, zeigte sich das durch ständige Anrufe, übertriebene körperliche Nähe bei Besuchen und beim Abschied, ist sie jedes Mal in Tränen ausgebrochen. Und diese Person, die hier schreibt, hat gesagt, dass sie mittlerweile sogar in der Psychotherapie ist, weil die Mutter völlig uneinsichtig ist, ne, dass die Tochter irgendwie sich loslösen möchte.
Das kam übrigens ja auch ziemlich oft, dass Therapien gemacht wurden. Also nicht nur in Kinder-Eltern-Beziehungen, sondern eben auch in Erwachsenen-Liebesbeziehungen, dass man oft nicht rauskommt. Du wirst es nachher noch wissenschaftlich untermauern, aber es ist auffällig, dass das oft kam. Obsession
kam oft.
Das
ist ja hier immer unser Appell auch, ne?
Toxik kam oft und eben auch Therapie und Depression. Ja.
Mach lieber eine Therapie zu viel als eine zu wenig, ist ja hier eigentlich immer unsere Aufforderung. Und ich glaube schon, dass so eine Beziehung auch zu den Eltern, wenn man jetzt so denkt, ach ja, mit weiß nicht, wenn man dann auszieht und so erwachsen wird, dann pendelt sich ja alles ein. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, da können echt manchmal Sachen kaputt gehen oder auch an einem zerren, ziehen, die dann behandlungswürdig sind. Ja.
Erlebst du das denn in deinem Umfeld? Du bist jetzt 31.
Jo.
Und so fast mit einem Fuß oder zumindest mit einer Hirnhälfte noch, meine ich jetzt im besten Sinne, Student, so in der Lebensauffassung, WG, viel unterwegs, vielleicht sich auch zu sehr überlasten und so, immer etwas zu viel Druck machen, warum auch nicht. Erlebst du in deinem Umfeld, dass Eltern nicht loslassen können, bei 30- bis 34-jährigen Menschen in deinem Umfeld?
Nee. Also mag jetzt an meinem Umfeld liegen, weil ich habe das schon irgendwie immer mal wieder gehört, aber nicht von Freunden von mir, sondern wenn, dann weiter weg.
Ja.
Nee, ehrlich gesagt fällt mir kein Fall ein. Du, hast du das mal gesehen?
Ich beobachte, ich bin natürlich in dem Alter, wo die dann selber Kinder haben, die in deinem Alter, sagen wir mal von 25 bis Anfang 30 sind. Ja, das erlebe ich sehr oft, dass sie gerade heutzutage die Eltern nicht loslassen können. Kinder überbehütet aufgewachsen, ist klar, in dieser gefährlich werdenden Welt, zumindest subjektiv. Und dann lassen die nicht los. Also im Studium, da wird im Studium noch mitbestimmt, da wird der Umzug wird ja sowieso gemacht von Fatih mit seinen Kumpels. Da wird die Bude gestrichen, da werden Möbel gekauft. Letztens noch so einen Hochtisch verkauft bei eBay, wo dann der Vater diesen Hochtisch abgebaut hat. Der arme Wicht, das ganze Ding runtergeschleppt. Ich habe noch mit angepackt, aber auch nicht so beherzt, um seiner Tochter die Studentenbude einzurichten. Da denke ich, ey, sag mal, woanders gehen die schon mit 24, 10 Jahren auf den Strich. Du musst ihnen doch jetzt nicht noch die Bude einrichten. Aber okay, da gehen jetzt gerade die Pferde schon wieder mit mir durch.
Ist gut. Liebende, zu viel Liebe von den Eltern.
Ja.
Nicht loslassen können. Aber ich stelle mir das ehrlicherweise auch ziemlich schwierig vor. Diese Beziehung, diese Liebe zwischen Eltern und Kind, die, das hören wir ja auch immer wieder, ist so massiv, ist so stark, dass so dieser Drang, da weiterlieben zu wollen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, glaube ich ja auch sehr in uns drinsteckt. Und da wäre jetzt ja eigentlich schon direkt auch eine sehr zentrale Frage, ab wann ist es denn zu viel? Und an welcher Stelle, ne, ist es eben auch mütterliche Zuneigung, die vielleicht ganz natürlich ist?
Ja, kann man wahrscheinlich gar nicht genau bestimmen. Je nachdem, welches Verhältnis die haben, wie erwünscht das ist, da ist wahrscheinlich jeder Fall anders. Aber trotzdem wird es ja irgendwo einen Punkt erreichen, wo es dann zu viel und ungesund ist. Aber lass uns vielleicht auch mal wieder zur romantischen Liebe zurück. Also nicht von Kindern zu Eltern, sondern da, wo man zumindest die Romantik und die Liebesbeziehung vermutet. Ich war 6 Jahre mit meiner Freundin zusammen, schreibt hier jemand, ein Mann. Und habe sie so sehr geliebt, beziehungsweise liebe ich sie immer noch so sehr. Warum denke ich, dass ich sie zu sehr geliebt habe? Ich habe bestimmt 1000 Zukunften geplant. Mit Kindern, ohne Kinder, mit einem Haus, einer Wohnung und sonst noch was. Es war immer verschieden. Ich hatte aber eine Konstante und das war sie. Ich habe so sehr geliebt, dass ich die Möglichkeit, ohne sie zu leben, einfach unbewusst ausgeblendet habe. Diese Möglichkeit existiert für mich nicht. Ich hätte mein Leben darauf verwettet, dass sie die Mutter meiner Kinder wird und wir zusammen alt werden. Achso, ist auf jeden Fall vorbei.
Scheiße, ja, ich wollte gerade sagen, fuck. Tut einem erstmal leid, oder? Also wenn ich so höre, denke ich, Mist. Der eine ist so völlig klar in dem, was er will und was er sich schon ausmalt und vorstellt und auch irgendwie ja konkret.
Was?
Und dann wird sie doch nicht die Mutter deiner Kinder.
Puh. Ja, dann wollte sie ja wohl nicht.
Das würde ich jetzt mal so sagen. Also, ja. Wenn sie nicht vom Auto überfahren wurde, schreibt er jetzt hier nicht, dann wollte sie wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, ist das Partnerschaft oder ist das überhaupt Liebe? Weiß ich nicht.
Was meinst du?
Ja, ich habe mich dann, nachdem ich viele von in dieser Art gelesen hatte, habe ich mich nochmal damit beschäftigt, was Liebe eigentlich ist und Partnerschaft. Ja? Naja, dass eben die Phase des Verliebtseins ja nochmal ganz anders ist als die Reife und Liebe auf Augenhöhe.
Ja.
Ja, und was du wirklich überall liest, wirst du jetzt bestätigen oder nicht, dass dieses Verliebtsein so zwischen 6 Monaten und 3 Jahren geht. Also so 3 Jahre wird immer als Höchstgrenze genannt. Dass man da noch die rosarote Brille auf hat und selbst Fürze nach Parfüm riechen. Ja, und danach muss es in eine andere Phase übergehen. Es muss reifer und gesünder werden. Ja.
Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass so eine Beziehung, die Jahre halten soll, eben einen Reifegrad bekommt, sich ja auch entwickelt. Man entwickelt sich ja auch zusammen. Wir haben das ja mal hier ziemlich ausführlich diskutiert, dass diese Erweiterung des eigenen Selbst, ne, auch auf das andere Selbst, dass das ein zentraler Aspekt ist und dass das mehr so eins wird oder die Kreise zumindest viel Überlappung bekommen. Und das glaube ich sofort. Und ich glaube auch, dass du bestimmte Sachen, die jetzt so dieses am Anfang, ich sehe sie zum ersten Mal reinkommen und dann die erste Nacht und vielleicht die ersten paar Wochen, wie du eben gesagt hast, die ganze Zeit unter der Bettdecke, dass das etwas ist, was an manchen Stellen auch einfach dessen geschuldet, dass wir älter werden, nachlässt oder sich verschiebt. Aber, jetzt kommt ein entscheidendes Aber, du erinnerst dich bestimmt noch an Helen Fischer, von der ich hier mal erzählt habe, diese Liebesforscherin, die Anthropologin, ne, die so verschiedene Kulturen sich anguckt. Und deren klares Credo ist ja, werd deren Sicht darauf nicht los, die war über 70, als ich die in Manhattan in New York da per Skype erreicht habe und die war ganz fest der Überzeugung, nachdem sie wirklich seit Jahren dieses Thema erforscht, seit Jahrzehnten, dass du auch diese romantische Liebe ewig erhalten kannst, dass das geht und hat dann auch entsprechende Studien von Leuten, ne, das Längst nicht in allen Fällen, aber eben, dass manche Paare das hinbekommen.
Dann nehmen wir das mal als ersten Tipp mit, den man auch nochmal nachlesen kann. Helen Fischer, ist sie Psychologin?
Anthropologin. Anthropologin. Ich weiß nicht, was genau deren Hintergrund ist, aber ja.
Ja, da wird es ja auf jeden Fall Tipps geben, wie man das machen kann, dass man die Romantik...
Die hat Bücher, aber die verlinken wir euch mal, und auch deren TED-Talk packen wir für euch in die Podcast-Description, weil das lohnt sich wirklich, da mal drauf zu gucken.
Ja, und es ist, liegt ja auf der Hand, dass du eine romantische Liebe eben bewusst leben musst und nicht die romantische Liebe mit der Idee gespeist wird, das wird sich alles schon ergeben. So wie es uns in Filmen, in Hollywood-Filmen immer dargebracht wird. Das führt in die falsche Richtung. Du kannst, für eine romantische Liebe muss man arbeiten, muss man was tun, beide Seiten. Man muss sich immer auch wieder der Augenhöhe vergewissern und die Kommunikation eben auch überprüfen. Aber dann geht's. Und man muss sich dazu entschließen, ich glaube, das ist das Wichtigste, man muss sich dazu entschließen, dass man das so romantisch betreiben will.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Großartige Studie, die gerade durchgeführt wurde, 2019, also wirklich brandaktuell. Da sind die hingegangen und haben Leute gefragt, denkt ihr, dass man sich für Liebe quasi entscheiden kann? Ne? Also, dass man einen Einfluss darauf haben kann, wie hoch das Ausmaß des Verliebtseins ist. So, und du machst ja gerade ein Plädoyer dafür, dass das so ist. Und die Wissenschaft zeigt auch, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, mit unseren Emotionen natürlich umzugehen und die auch in bestimmte Richtungen zu drücken. Also, dass die stärker werden, ne? Indem ich zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen an den Tag lege und meinem Hirn zeige, ey, wenn ich lächle, wenn ich meinen Partner in den Arm nehme, wenn wir Zeit zusammen verbringen, dann gewöhnt sich das anders, als wenn ich das nicht tue oder nur eine WhatsApp schicke und den ganzen Tag sonst im Büro bin. So, und das Spannende bei dieser Untersuchung war, dass die eben Leute danach gefragt haben, wie schätzt ihr das ein? Und das ist da, und das war die für mich wichtige Einsicht, hohe Unterschiede gibt. Also manche Leute sagen, nein, das glaube ich nicht. Ne? Und das halte ich für nicht nur einen Trugschluss, der eben wissenschaftlich widerlegt ist, sondern eben auch für eine große Gefahr. Denn wenn du dich in der Lage hältst, Emotionen anzupassen, fällt dir das auch leichter. Also auch da gibt es einen Zusammenhang. Und das finde ich ist sehr wichtig, dass man sich das einfach klar macht. Ich hab eine Möglichkeit, hierauf wirklich Einfluss zu nehmen, mitzubestimmen, wie sehr ich liebe und wie stark und lange diese Liebe halten soll.
Aber ich glaube, der Knackpunkt ist, dass es eben von beiden Seiten kommen muss. Das heißt ja, ne, wenn nur einer von beiden sagt, ich möchte das Ganze hier romantisch gestalten, dann kann das nicht gehen. Beide müssen sich immer wieder vergewissern, dass es jetzt gerade auch genauso ist, wie man das zusammen möchte.
Ich habe noch eine Nachricht von Sabine, vielleicht als letzte dazu, bevor wir jetzt mal gleich wirklich in die Hintergründe und Wissenschaft auch dazu einsteigen. Die schreibt zum Thema einer liebt mehr, stecke ich seit Jahren drin und löse mich gerade raus. Ich glaube schon, dass er mich liebt irgendwie, aber er zeigt oder sagt es nie. Und damit meine ich nie. In 10 Jahren Beziehung vielleicht einmal der Satz, ich liebe dich. Man selber hört auch irgendwann mit diesen lieben Kleinigkeiten auf, eine Mini-Nachricht mal auf dem Tisch hinterlassen etc. Nichts Dolles, nichts, womit man jemanden erdrückt. Eher so Sachen wie, hey, ich denke an dich. Ne? Ja. Die Frage ist halt, warum man das so lange mitmacht, wenn doch nichts zurückkommt. So, und das ist, glaube ich,
ja, aber da sagt auch sie oft, ein ganz zentraler sie sagt ja Punkt. Dann, ich glaube, das hast du bewusst so geschrieben. Ne? Tjör.
Ja.
Weil man denjenigen liebt oder geliebt hat und sie mit wenig zufrieden gibt. Ja. Da ist ja die Unwucht drin, liebe Sabine. Schön, dass du das so geschildert hast. Ich glaube, da werden jetzt viele unter ihrem Kopfhörer sitzen und nicken, Männer wie Frauen. Wenn der eine das Gefühl hat, er gibt immer viel, viel mehr als der andere, da ist doch die Unwucht. Das kann nicht gehen. Man muss doch darüber auch sprechen können. Man muss doch sagen können, hör mal, wie wollen wir das hier weiterhin gestalten? Es kann ja sein, dass beide wenig Ansprüche an die Beziehung haben. Wollen wir weiter so zusammenleben, wenig reden und so. Das reicht mir. Wenn beide sagen, das reicht mir, ist ja alles gut. Aber es kann ja auch den Fall geben, dass der eine sagt, nee, ich möchte das volle Ding. Ich möchte hier jeden Tag die Büffelherde Schmetterlinge sehen. Ja, und da muss der andere mitziehen. Auf jeden Fall muss man sich verständigen. Man muss sich doch auf irgendeine Linie verständigen.
Also das ist diese Linie, auf die man sich verständigt und auf die wir uns heute immer weniger verständigen müssen. Ja. Das ist übrigens eine der zentralen Theorien, und vielleicht steigen wir damit mal in den wissenschaftlichen Teil ein, warum so ungleiche Beziehungen heute sehr oft vorkommen. Ja, denn um die 98% der Leute, die so befragt werden, berichten, dass sie mal auf einer von beiden Seiten waren. 98% also ohne jeder. Wahnsinn. Und eine Überlegung ist eben, dass diese Klarheit verloren geht. Also früher musste ich irgendwie klar sagen, so jetzt ziehen wir zusammen, ne? Und dann haben wir auch ein Kind zusammen und dann heiratet man und macht so ein sehr, sehr klares Commitment. Und die Wissenschaft spricht heute von so einem Prozess des Slidings, also des Reinrutschens. Ne? Man muss nicht mehr so klar sagen, wie ist das jetzt? Das bleibt so sehr viel länger vage. Und man hat auch so eine Ambiguität da drin, wenn ich sage, ach ja, vielleicht, ne, jetzt, was ist das, sind wir denn schon richtig zusammen? Ach nee, ja, ich darf schon noch mit anderen, ne? Und das kann auch noch länger dauern, bis, und der eine bringt Kinder mit und der andere hat noch keine. Und so, das ist natürlich viel, viel chaotischer als mal irgendwie vor, weiß ich nicht, 100 Jahren im kleinen Dorf, das wir uns alle vorstellen können.
Ach, Leo, weißt du was? Ich glaube, das gilt immer noch. Wir leben zwar in der Zeit der vielen Optionen oder jetzt eben dieses Wort Sliding, man rutscht da so langsam rein. Pass auf, jetzt an alle Frauen, die den Film, aber da haben sie wahrscheinlich alle schon gesehen. Es gibt einen Film, der heißt, er steht einfach nicht auf dich. Ich will jetzt gar nicht weiter auf den Film eingehen, kann man sich ja vorstellen, worum es da geht. Ne? Dann irgendein Barkeeper sagt dann so einer Frau, die sich das alles schön redet, ja, der hat keine Zeit, der muss noch so viel arbeiten, der muss noch die Arbeit fertig machen und so, deswegen schafft er das nicht, der hat es ja im Moment auch nicht leicht. Alles Blödsinn. Ein Typ, der dich will, der will dich auch und der kriegt das alles hin. Der schafft während eines Fußballspiels dich in der Halbzeit noch anzurufen. Und umgekehrt ist es ganz genauso. Und so muss es sein. Beide müssen wirklich wollen. Ich habe einen tollen Spruch dazu gelesen. Der passt ja eigentlich so zur Zeit der Option. Sei treu oder sei Single.
Ja. Ja, 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 ja. Stimmt. Ja, es steckt alles drin.
Ja, verrückt.
Ne? Ja, ist echt so. Ja. Nein, so ist es. Verdammte Achse, ey.
Und entscheide dich. Ja, ist gut. Nein, ist vielleicht nicht dein gewünschtes Ergebnis, aber ist auch gut. Aber dies vielleicht und mal sehen, ja, das ist doch alles Blödsinn. Und ein Typ oder eine Perle, die mit dir will, die wird dir das schon zeigen. Die macht das, die ist am Ball. Die lässt sich nicht 3 Tage verleugnen und der hat im Moment wenig Zeit, ans Telefon zu gehen oder sie. Wie gesagt, im Bekanntenkreis, Freundin, er ist Bundesliga-Fußballer und der hat es in der ersten Zeit, auch während der Spieltage, in der Halbzeit geschafft, mal eben so ein Herzchen zu schicken oder einen kleinen Satz. So, und als das nicht mehr kam, das wurde dann immer weniger, auch nach dem Spiel kam erstmal nichts. Dann erst am nächsten Morgen, ja, wir hatten viel zu tun, wir haben noch trainiert, wir sind noch ausgelaufen, wir hatten Mannschaftsbesprechungen, alles Blödsinn. Wenn einer will, kriegt er das hin.
Das ist komplett so wie bei Sabine, ne?
Ja.
Diese kleine Nachricht auf den Tisch gelegt.
Ja, und
nichts Dolles.
Und wenn man, ihm müsste man doch sagen, hör mal, willst du jetzt oder nicht? Wenn du willst, dann das kann man von dir wirklich verlangen, dass er ihre beiden Hände nimmt, ihr in die Augen schaut und sagt, ich sag zwar vielleicht nicht so viel, aber ich hab dich echt lieb, ich liebe dich.
Das wäre perfekt. Das wäre jetzt natürlich so die Traumvorstellung, wie ich diesen gordischen Knoten leicht zerschlage. Aber Atze, wissen wir, glaube ich, auch, da muss ich jetzt mal Kontra geben. So einfach, wann ist es schon so einfach? Ne? Es gibt 5 Formen dieser Art von ungleichgewichtiger Liebe, die wir uns mal angucken sollten.
Ja.
Vor allem die letzte davon ist so, dass ich glaube, die ist nicht so einfach zu lösen. Das wäre so schön, wenn ich hingehen könnte und sagen könnte, ey Schatz, liebst du mich denn jetzt wirklich? Und dann sagt er ja und dann ist alles wieder gut. Weil in den meisten Fällen wird es ja so sein, dass ich denke, ich will ihn ja, aber ich will zusammenbleiben und er gibt es mir aber nicht. Und
ja, man müsste
er gibt mir nicht
ihm,
genug.
Sie soll ja gar nicht fragen. Er soll das machen.
Ja,
aber das meinte ich ja vorhin. Also du wirst uns jetzt ja eines Besseren belehren und vor allen Dingen mich, aber du musst doch in einer erwachsenen Beziehung in der Lage sein, dir in die Augen zu schauen und zu sagen, wir müssen mal reden, wir haben hier Handlungsbedarf. Was wollen wir machen? Wie gehen wir miteinander um? So, mehr will ich dazu ja auch gar nicht sagen.
Bin ich bei. Nee, das würde ich sofort unterschreiben. Die Frage ist ja jetzt nur, was ist hier Wunschvorstellung? Wozu sollte man in der Lage sein und was passiert? Ne, wir waren uns auch schon einig, dass wahrscheinlich viel zu spät zum Paartherapeuten gegangen wird und oft dann schon genau dieser Moment eigentlich verpasst wurde.
Ja, und wenn der verpasst ist, dann ist es wirklich schwer, da wieder hinzukommen.
Die 5 Formen dieser ungleichmäßigen Liebe, die Wissenschaft eben so rauskristallisiert ist. Punkt 1 ist so dieser unerreichbare Crush, so eine Art Star, ne? Oder ein Sportler, wo man einfach nicht drankommt. Ich glaube, da können wir schnell einen Haken hintermachen. Das ist für mich
Liebe,
mehr so ein Teenie-Ding. Dann der heimliche Crush, das finde ich schon interessanter. Also das wäre so dieses, ich stehe auf jemanden, der mir irgendwie nahe ist, aber ich zeige das nicht. Ich traue mich das nicht so ganz.
Ja.
So, ne? So der Freund, den ich vielleicht doch ganz gut finde oder die Kollegin im Büro, wo ich so das Gefühl habe, eigentlich will ich vielleicht mehr, aber ich halte das so hinterm Busch.
Ja.
Das ist noch ein Punkt. Dann Punkt 3, so eine verzweifelte Liebe. Also, dass man jemandem hinterherrennt, obwohl man schon abgelehnt wurde. Punkt 4, dieses Hängenbleiben am Ex-Partner. Kennen wir, glaube ich, auch alle das Problem, ne? Ja. dass die Liebe zu lange hält. Und ja. Helen Fischer nennt das übrigens Frustration Attraction, finde ich ganz geil. So aus Frustration noch wieder dran, ne? Weil ich diesen Kick des guten Gefühls durch diese ganzen Neurotransmitter, Dopamin zum Beispiel, das in meinem Kopf wirkt, dann wieder haben möchte und im Prinzip so einer Sucht hinterherrennen. Und jetzt kommt Punkt 5, also die fünfte Art von ungleichgewichtiger Liebe. Und ich finde, das ist so das, was auch in den Nachrichten am meisten kam. Eben diese ungleiche Beziehung. Ne? Der eine liebt mehr als der andere. Und da gibt es eine Unterunterscheidung, also nochmal zwei Zusatzpunkte, die fand ich ganz interessant. Und zwar gibt es einmal eine quantitative Asymmetrie. Also es kann quantitativ schief sein im Sinne von, wie stark wird geliebt. Ja? Also wie hoch ist die Intensität dessen, was da die beiden Leute fühlen. Und der zweite Punkt fand ich auch ganz wichtig, eine qualitative Asymmetrie. Also was zieht man raus? Der eine will vielleicht eher so, ne, der eine will vielleicht mehr so diese Sicherheit, das Vertrauen, die Leidenschaft, und der andere ist vielleicht eher so auf, weiß ich nicht, Sexualität aus oder vielleicht das Körperliche, ne? Oder. Kann man sich ja vorstellen, es gibt unterschiedliche qualitative Komponenten.
Ja.
Und beides kann jetzt asymmetrisch werden und dann wird es eben schwierig in so einer Beziehung.
Kennst du denn so Situationen, wo du Beziehungen siehst und manchmal denkst, oh, so wäre ich gerne? Dass ich einfach nur ans Poppen denke und damit ist alles gut.
Moment, wie meinst du das jetzt? Ich habe jetzt erst im Kopf gehabt, so eine Art ideale Beziehung, was ich durchaus bei mir im Freundeskreis sehe und dann auch manchmal da denke, boah, ihr da kommt ja wieder dieser Neid hoch, wo du so denkst, boah, da ist ja alles wirklich Honeymoon. Und man muss sich immer daran erinnern, das ist nur die Vorderansicht. Was meinst du jetzt mit einfach poppen?
Ich meinte die ganz einfache Beziehung. Ich habe jetzt Poppen rausgestellt, aber kann ja auch irgendwas anderes sein, dass man zusammen gerne spazieren geht oder sonstige Hobbys, Motorrad fährt.
Rasenmäht, tolle andere Hobbys.
Ja, da kommen ja tolle Bilder in den Sinn, wenn so Goldwing-Fahrer, viel zu dicke Goldwing-Fahrer mit viel zu dicken Frauen in viel zu engen Lederhosen auf dem Sozius verbringen. Aber beide dann so sagen, so rauchend auf dem Parkplatz, ja, das ist so schön, wir sind so ein richtiges Motorradfahrerpärchen. Da werde ich manchmal neidisch und denke mir, lieber Gott, warum kann ich nicht so sein? Dass mir das einfach reicht, dass ich das einfach toll finde. Oder man isst gern zusammen, das gibt's ja auch. Ne? So, klar kenne ich ältere Pärchen als du. Aber die einfach so zusammen glücklich sind, die essen halt zusammen und sie kocht vielleicht gut oder er, und dann werden die zusammen immer dicker, gucken vielleicht freitagsabends noch die Chartshow und samstagsabends gucken sie dann Joko und Klaas und gehen glücklich ins Bett. Und da denke ich immer, so eine Lobotomie hätte ja auch was, ne? Dass man einfach so Hirnregionen abschneidet. Mit dem, Goethe hat gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel.
Ja, klar, aber wir haben ja auch immer dieses Fazit schon gehabt, unter jedem Dach ein Ach.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch eine Aussage, die unseren Weg hier sehr, sehr oft begleitet. Und ich bin immer der Meinung, das Finn Kliman Zitat von letzter Woche, du siehst das aufgerundete Produkt eines Menschen, wenn du von draußen drauf guckst. Und das ist dann dieser Vergleich. Und das ist der Punkt. Ne? Wer weiß, wie die dann da nachts zusammensitzen und wie viel Unmut da zu Hause ist, wenn die Harley wieder geparkt ist und fünfmal schon gesäubert.
Ist ja wahrscheinlich so. Ne? Oder der eine schläft zufrieden und die andere liegt wach.
Yo.
Und träumt von einer viel besseren Beziehung. Mag ihn aber nicht drauf oder sie nicht drauf ansprechen. Nur um den sogenannten Frieden nicht zu stören. Lieber die Decke der Harmonie drüber.
Ja. Wir haben jetzt 5 Punkte kennengelernt, wovon, glaube ich, wirklich die meisten schon in diese letzte Richtung gingen. Ne? Also es gibt irgendwie eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, in der es ein Ungleichgewicht gibt, obwohl wir, glaube ich, alle auch zumindest teilweise diese 4 anderen Kategorien kennen, wie ein Star verliebt sein oder einem Ex-Partner hinterherhängen. Und es gibt eine wunderschöne Theorie, oder eher so eine Art Bildnis, an dem man sich hier wissenschaftlich abarbeiten kann, um mal zu checken, wie läuft das eigentlich in meiner eigenen Beziehung. Und zwar muss man sich im Prinzip ein Dreieck vorstellen. Also das ist die Triangular Theory of Love. Und die unterstellt, dass es im Prinzip 3 Komponenten gibt, aus denen sich so eine Liebesbeziehung zusammensetzen kann. Und zwar, Achtung, erstens Vertrautheit. So, wie, ne, intim ist man miteinander, wie viel Nähe ist da, wie viel Verbindung spürt man so. Zweitens Leidenschaft. Dann könnte ich nochmal dein Poppen verwenden, ne? Also neben dem Sex, aber natürlich auch so dieses, ja, ich fahre romantisch hoch, ich fühle mich physisch angezogen, ne? So, da gibt es eine Vibration.
Hätte ich auch bisher unter Nähe verstanden, aber bitte weiter.
Der dritte Punkt wäre dann Commitment. Also so, ich habe halt eine Entscheidung getroffen, genau. Und das ist es jetzt auch. Ja, ne? Ich bin hier am Start. Und dieses Dreieck, als ich diese Theorie kennengelernt habe, war ich total begeistert davon. Die hat mich auch seit langer Zeit eigentlich nicht mehr losgelassen. Denn ich finde, das kann man wunderschön benutzen, um sich zu fragen, wie läuft hier unsere Beziehung? Und zwar muss man sich eigentlich immer dann verschiedene Arten von Dreiecken vorstellen. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema leere Liebe. Also das wäre jetzt so ein Prototyp, den man da aus der Wissenschaft rauskristallisiert. Ja. Das würde passieren, wenn ein Partner jetzt realisiert, dass diese Intimität, dass diese Passion, Leidenschaft, die man mal hatte, dass die weg ist.
Ja.
Ja, das heißt, eine Seite von diesem Dreieck funktioniert nicht mehr so ganz.
Ja.
Oder auch sehr, sehr spannend fand ich einen Mismatch zwischen diesen beiden Dreiecken. Also die passen nicht so genau aufeinander. Weil der eine Partner erwartet von der Liebe ein anderes Dreieck als der andere. Also zum Beispiel eine sagt, hohes Level von Commitment, wir bleiben hier zusammen. Die beiden Motorradfahrer, nehmen wir die nochmal. Die Frau sagt, ja, ich habe ja den Manni damals geheiratet und wir werden auch zusammen in die Kiste steigen.
Ja.
Und er ist aber jemand, der merkt, ja, ich würde aber doch am Wochenende mal ganz gerne irgendwie in einen Stripclub gehen, weil mir fehlt hier das Sexuelle. Dann hätten wir zwei Dreiecke, die nicht aufeinander passen.
Und wie kriegen wir die zusammen? Wird wahrscheinlich jeder Paartherapeut, ich betätige mich jetzt hier mal als Vertreter dieser Zunft, sagen, wir müssen ja drüber reden, natürlich. Vielleicht mit dem Mediator zusammen das Thema bearbeiten. Wie willst du denn sonst auch da hinkommen? Du kannst ja nur, du musst kommunizieren, immer und immer wieder. Und deswegen sagen ja alle wachen Paartherapeuten auch, es ist halt auch viel Arbeit, natürlich, weil man tatsächlich über alles reden muss, auch wenn man manchmal keine Lust dazu hat.
Du hast ihm ja eben so ein bisschen widersprochen, weil du sagtest, dieses Sliding, da glaubst du nicht so ganz dran, so habe ich dich zumindest verstanden.
Ja.
Aber ich nehme es schon so wahr, dass so diese klaren Absprachen, dieses, was heißt jetzt zusammen sein, was heißt jetzt vielleicht diese Phase, bevor man offiziell zusammen ist, bevor man dann sagt, jetzt haben wir aber hier exklusiv eine Beziehung, ne? Was heißt jetzt dann zusammenziehen, was heißt dann irgendwann Kinder haben, dass das so vage mittlerweile an vielen Stellen ist, dass ich denke, ja, da musst du aber doppelt und dreifach reden, bis du dann mal irgendwie klar hast, was sind eigentlich unsere Parameter vom
Dreieck. Da habe ich ein schönes Beispiel aus Berlin. Sie, sehr gut aussehend, aber auch hochseriös, würde ich mal sagen, kein bisschen Schlampe, aber schon Künstler.
gut. Kein bisschen Schlampe ist gut, ja.
Ich hoffe, alle wissen, was ich meine, inklusive dir.
Sofort.
Ja, Künstlerin, wie gesagt, hochattraktiv, sehr schlau, und er Musiker und sah eher so aus, er sieht aus, als hätte er den Britpop erfunden, würde ich mal sagen. So etwas Matte, aber ein super Typ. Also wirklich auch ein tolles, auch optisch ein tolles Pärchen. Und er hat das gemacht, was man von den Männern heutzutage so wenig erwartet. Er hat gesagt, pass mal auf, Schatzi, wenn wir jetzt zusammen sind, dann erzähle ich das jedem. Ich werde dich in der Öffentlichkeit küssen und ich werde dich auch in den Arm nehmen, wenn wir spazieren gehen, damit es jeder sieht. Ich werde dich auch im Club oder im Café in den Arm nehmen. Und da hat sie sich total erschrocken. Sie hat Beklemmung gekriegt und hat so ein paar Tage gebraucht, hat dann aber, weil sie schlau genug ist, gesagt, das möchte ich. Ich möchte, dass jemand vor anderen sagt, das ist mein Mädchen.
Ach krass,
ja, und das ist ein Commitment.
Das ist eine Klarheit,
das
total.
Ist ein Commitment, von dem wir eben gesprochen haben. Ja. Wenn das Ganze, wie sagt man, so eine Konfidenz hat, das
Vertrauen.
Es könnte sein, könnte aber nicht sein. Das muss eben auch belastbar sein. So eine Beziehung muss eben für andere ersichtlich auch belastbar sein. Ah ja, wir kommen wahrscheinlich immer wieder auf diesen Punkt. Aber der hat eben auch viel mit Augenhöhe zu tun.
Total.
Ich kann nachher nochmal so aus der Hüfte die vier Punkte schildern, die ich für eine gute Beziehung absolut notwendig halte. Das sind bei mir vier Punkte.
Die verrate uns noch nicht, die möchte ich gleich von dir wissen, wenn wir uns dem Thema widmen, wie kann ich damit umgehen, wie komme ich da raus? Ich muss dir erstmal noch was anderes reinschmeißen, weil du gerade das erzählst von deinen Freunden aus Berlin, wo jetzt das meinem Stereotyp widerspricht, weil ich kenne es eigentlich eher andersrum, dass die Frau sagt, ey, änder mal dein WhatsApp-Bild, ne? Ich will, dass wir da zusammen drauf sind.
Deswegen fand ich es ja so gut, das Beispiel.
Pass auf, Studie 2017, University of Denver, die haben sich so ungleichgewichtige Beziehungen angeguckt und sind zu dem Schluss gekommen oder konnten halt eben zeigen, dass wenn der weibliche Part dieser Beziehung weniger am Start ist, also weniger liebend ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Brüche geht, sehr viel höher in den nächsten 2 Jahren. So, das heißt, dass die Frau sagt, ich bin hier dabei und ja, ich gebe viel Liebe, ist wichtiger für das Bestehen dieser Beziehung.
Ach.
Als das vom Mann, was ich sehr interessant fand.
Und da gibt es echt Untersuchungen.
Das ist eine Untersuchung, ja. Und die Wissenschaftler haben dann daraus geschlossen, dass das ja im Prinzip nur bedeutet, dass die Frauen wahrscheinlich eher bereit sind, es zu tolerieren, wenn der Partner weniger stark committed ist, wenn er weniger am Start ist in dieser Beziehung.
Und das gilt auch heute noch? Ist das eine?
Moment, das ist aus 2017 mit einer relativ großen Stichprobe.
Wahnsinn.
Natürlich, wie immer bei so Fragen, ne, kann man nie alles auf alle anwenden. Aber die haben wirklich eine Langzeitstudie gehabt und die Leute immer wieder gefragt. Und das fand ich schon, wissenschaftliches Journal ist jetzt keine Spaßstudie, sondern ist wirklich was steckt was hinter. Und finde ich ziemlich krass.
Ja, ich lasse mich ja gern belehren. Ich hätte immer behauptet, der Mann muss vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wollen.
Ach.
Ja, aber natürlich auch durch meine Oma beeinflusst. Die hat gesagt, der Mann muss immer die Frau ein bisschen mehr lieben.
Warum? Also wie
kann das? Ja, das war so ihre persönliche Beobachtung.
Ah.
Ja.
Ja, das finde ich gut.
Kann ich anders nicht untermauern als durch ein gelebtes, geglücktes Leben im Falle meiner Oma.
Ah, gut. Was ich noch sehr interessant fand, war, wenn deine Oma sagt, der Mann muss ein bisschen mehr lieben, ist jetzt natürlich sofort wieder die Frage, wie viel mehr denn? Ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist einfach auch was wir hier immer wieder betonen müssen. So ein kleines Ungleichgewicht, das hält wahrscheinlich jede Beziehung aus. Und das kann ja durchaus auch mal schwanken.
Ja, genau. Ich glaube auch, das kann schwanken.
Aber wie stark darf dieses Ungleichgewicht sein?
Ja, nicht besonders stark.
Glaube ich auch nicht. Wäre auch mein Gefühl.
Also aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, der Mann liegt dann bei 52%, sie bei 48. Plus minus das null übrigens.
Das finde ich gut. Ich habe von so einer Überlegung gelesen in einem Buch, was so die Wissenschaft zum Thema Liebe zusammenstellt, wo die sagen, dass es immer die Frage gibt, wie hoch steht eigentlich mein eigenes Selbst im Vergleich zur Liebe für meinen Partner. Ne? Also
jetzt,
wenn man sich so eine Leiter vorstellt, wer ist da auf welcher Sprosse?
Ey, jetzt sind wir doch wahrscheinlich auch beim wichtigsten Punkt. Was bringst du für eine Persönlichkeit mit? Was hast du für ein Selbstbewusstsein? Davon hängt es auch oft auch ab. Und ganz oft bei diesen Zuschriften und bei den Sachen, die man selber erlebt in seinem eigenen Leben, wo einer zu viel liebt von beiden, hat derjenige, der zu viel liebt, wirklich, wirklich eine ganz, ganz schwache Persönlichkeit, ja.
Ja, oder eine, was hältst du denn von Folgendem? Er hat eine zurückgestellte, also man stellt die hinten an, man geht auf dieser Leiter runter.
Ja.
Und zwar nicht eine Sprosse unter denen man liebt, sondern so eher so 5.
Unbedingt.
Das war mein Eindruck.
Ja,
das war auch das, ne,
wo weniger du so Selbstwertgefühl
lesen
konntest. Auch, ne?
Genau, genau.
Ich glaube, das Wort statt Persönlichkeit, nämlich schwaches Selbstwertgefühl, nehme ich mal mit rein. Ja.
Ich habe noch eine Zuschrift dazu, die lese ich nochmal vor. Ich habe eine Person zu sehr geliebt, zu sehr in dem Sinne, dass ich fast obsessed mit dieser Person war.
Da ist es.
Und dabei habe ich mich selbst verloren. Ja, ich hätte alles für sie gemacht, habe 24/7 an sie gedacht und das meine ich nicht nur als Floskel, sondern wortwörtlich. Ich habe oft daran gedacht, dass ich sterben wollen würde, würde sie sterben oder dass ich mein Leben geben würde, um sie zu retten.
Ja.
So. Und dann schreibt er noch, ich habe sie auf ein Podest gestellt.
Ja.
Das ist doch eigentlich die Leiter, über die wir
gerade sprechen. Aber da haben wir es doch, die Obsession. Ich habe darauf gewartet, dass das Wort jetzt kommt. Ich habe mir in Klammern sogar noch manisch dahinter geschrieben. Und die Frage ist, ist es dann noch Liebe? Ist es mehr Obsession oder Liebe? Ist es Obsession statt Liebe?
Für mich klingt das wie ein massiv schiefes Dreieck.
Ja.
Also so, ne? Der eine hat da eine völlige Selbstaufgabe und dem anderen, der ist vielleicht mit sich ausgeglichen oder...
Ja, und dadurch wird es ja auch immer schiefer. Wie willst du denn jemanden lieben, der von seiner Persönlichkeit sich immer weiter ausblendet? Du weißt ja nachher gar nicht mehr, mit wem du da zusammen bist, weil der sich so anpasst und so verschwindet. Das ist ja keine Partnerschaft mehr. Da ist ja eine auf Augenhöhe Mount Everest und die andere auf Gleisbett.
Also ich würde wirklich nochmal bitten, wer die Zeit findet, dass man sich nochmal die Folge zu den toxischen Beziehungen, ja, aber auch zum Thema Liebe, die wir gemacht haben, anhört, weil da war diese Theorie von dieser Selbsterweiterung drin, ne? Und die ist mir einfach, die lässt mich nicht mehr los, weil ich immer merke, da ist so viel dran, wenn du dein Selbst als einen Kreis betrachtest und deinen Partner als einen anderen Kreis, und diese Kreise fangen an, immer stärker zu überlappen, weil man quasi eins wird und bestimmte Dinge zusammen macht und zusammen, ja, angeht. Dann erlebt man psychologisch was sehr Positives, weil man sein eigenes Selbst erweitert um die Eigenschaften des anderen. Und wenn du jetzt aber deinen Kreis so klein machst, dass der überhaupt keine Rolle mehr spielt, sprich nur noch dieser andere Kreis da ist, dann wird es eher zu so einem Pac-Man, der dich auffrisst. Und das macht dich kaputt, ne? Ich glaube, in dem Moment, wo du dich selber so sehr auf dieser Leiter nach unten stellst, dass der andere wirklich, wie du gerade sagst, ganz, ganz oben ist, während du im Gleisbett liegst, dann hast du keine Chance.
Ja.
Und tust dem anderen auch nichts Gutes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand drauf steht.
Jein, ich weiß nicht. Unser gemeinsamer Manager hat die folgende These: Einer in der Beziehung ist immer der Star. So, und wenn beide mit diesem Modell zufrieden sind, ne, dann muss das Dreieck ja gar nicht so ungleich sein. Das heißt nur, der eine gibt was anderes als der andere. Das,
okay,
das heißt ja nicht, dass der Star den Fan in der Beziehung schlecht behandelt.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Bin ich bei, würde ich gar nicht widersprechen. Nur was heißt jetzt Star?
Ja.
Nochmal an so einen Gerhard Schröder gedacht und an seine neue Frau. Er ist allen bekannt, er steht vorne am Rednerpult, ne, und so weiter. Und sie, wie ja eigentlich alle First Ladies dieser Welt oder ja zum Glück mittlerweile auch First Husbands, stehen quasi per Definition schon in der zweiten Reihe. Und ich glaube aber, ich habe letztens einen hochinteressanten Buchartikel zu diesem Thema First Ladies gelesen,
ja,
wo quasi so gezeigt wurde, dass da oft dann eben dieses Star-Sein oder eben wer die Hosen anhat oder wer auch bestimmte Sachen mitentscheidet, dass es dann zu Hause oder in anderen Kontexten eben völlig, ja, umgekehrt sein kann.
Genau, genau, genau.
So dieser Star nach außen ist das eine, aber es heißt ja nicht, dass man dann zu Hause nicht oder eben im Privaten völlig anders stattfindet.
Ich habe letztens die Biografie von Winston Churchill gelesen, Sir Winston Churchill, der nun wirklich als starker Staatsmann in die Geschichte eingegangen ist, und hinter ihm steckte aber eine sehr starke Frau, die, er hat ihren Rat sehr geschätzt und die konnte auch durchaus loslassen. Er hat so die letzten zwei Jahrzehnte hat er dann, er ist übrigens Literatur-Nobelpreisträger, wusstest du das?
Ja.
Okay.
Habe ich damals gelernt für Wer wird Millionär.
Sehr gut. Er hat ja viel mit Onassis abgehangen, so die letzten 15 Jahre, und eben war in der Côte d'Azur unterwegs, und sie war aber starke Frau genug, dass sie gesagt hat, ach ja, der Winston da mit seinen Nizza-Leuten, lass ihn mal abhängen. Ja, und er war der Star und sie war im Hintergrund und trotzdem eine starke Frau. Das wird das vielleicht so ein bisschen beantworten, ne?
Total, ja, das glaube ich auch. Also ich kenne auch ganz viele Paare, wo du sagen würdest, der eine ist so outgoing, der ist so voll extrovertiert, der unterhält alle am Tisch.
Ja.
Und der andere ist ruhiger, aber das heißt überhaupt nicht, dass die auf der Leiter auf unterschiedlichen Sprossen stehen.
Ja.
Weiß nicht.
Ja, und auch wieder, ja, wir kommen immer wieder dahin, dass es ein Gleichgewicht geben muss.
Jetzt will ich deine 4 Punkte langsam, aber sicher.
Okay. Es geht aber schnell.
Hm? Ja, ist ja gut.
Also, die perfekte Beziehung. Zusammenleben.
Ja.
Sich gegenseitig gut finden.
Ja.
Labern ohne Ende. Sex.
Ja, super.
Also Innigkeit, Hingabe, ah.
du hast ja immer, das, also ich schätze das sehr an dir, dass du diesen klaren Prototypen dieser Vision immer vor dir hast. Wie sollte es perfekterweise aussehen? Hast du ja eben auch schon erzählt, ja, als du gesagt hast, ey, da muss man doch hingehen und dann drüber reden. Und ich nehme dann immer gerne hier die Rolle ein, ich bin ja kein Therapeut, aber das Therapeuten, der da sitzt mit dem Pärchen, das ankommt und sagt, ja, da geht ja alles nicht. Und die 4 Punkte vom Atze sind für uns undenkbar.
Ja,
und deswegen hätte ich auch noch mal ein paar Punkte, ja, für, ja, dich.
Aber darf ich noch mal ganz kurz was dazu sagen? Also, wie gesagt, zusammenleben, sich gegenseitig gut finden, labern ohne Ende und Innigkeit. So drücke ich es jetzt mal aus. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, da kann ich noch mal die 2 Punkte rausstreichen, sich gegenseitig gut finden und viel reden.
Ja.
So.
Ja, dieses Nachsicht haben, glaube ich, dass du, ja, nicht die Fehler im anderen suchst, sondern sagst, ey, ich konzentriere mich auf die positiven Punkte.
Ja, und erklär's mir, wenn mir irgendwas nicht passt.
Und erklär's mir.
Erklär's mir, warum machst du das so? Ja.
Ja. Trotzdem jetzt, das Problem natürlich, wird es viele Beziehungen da draußen geben. Wir denken immer an Sabine oder an den Kollegen, der gerade eben geschrieben hat, ne, mit der Frau, die er aufs Podest stellt und viel zu sehr liebte. Was mache ich, wenn ich in so einer schiefen Beziehung gefangen bin, wenn die Dreiecke nicht passen, wenn mein eigenes Dreieck mir nicht mehr gefällt oder. Und ich finde, man muss immer damit anfangen, sich mal als erstes zu fragen, ist das irgendwie ein Pattern? Also sehe ich da ein Muster in meinem Verhalten? Ja, passiert mir das mehrmals?
Genau.
Denn wenn das so ist, dann sollte ich, glaube ich, da mal sofort bei mir
anfangen. Ja, und wo, anfangen. Und wo kommt dieses Muster her? Wo habe ich das erlernt?
Ja.
Vielleicht habe ich es, die erste Beziehung, die man hat, ist, glaube ich, als Kind zu seinen Eltern.
Ne? Ja.
Das unterschreibst du auch, ne?
Total.
Es gab doch in den 60er Jahren gab es doch die Bindungstheorie. Und klar, die erste Beziehung, die erste Bindung war eben zu den Eltern. Wenn in der Familie viel Streit war, auch vielleicht psychischer Missbrauch, dann empfindet man das vielleicht auch als normal. Man erstrebt das vielleicht sogar, ohne dass es einem bewusst ist.
Total. Und das, glaube ich, ist also, dass man wirklich bei sich selber anfängt, immer erstmal, das ist ja hier auch unser wiederholtes Fazit, immer erstmal vor der eigenen Tür kehren.
Ja.
Wenn ich in so einer Beziehung bin, wo ich das Gefühl habe, ey, hier ist eine Schieflage, entweder ich liebe mehr oder eben der andere. Punkt zwei wäre dann für mich, dass ich mich frage, was bringt mir das? Also was ziehe ich hier eigentlich raus? Und wir haben ja eben über diese qualitativen Aspekte von so einer Beziehung gesprochen. Kriege ich hier das, was ich brauche? Und quantitativ kriege ich auch die Menge, die ich brauche.
Ja.
Denn ich finde, eine Frage, vor der man sehr leicht wegläuft, ist so dieses, mache ich vielleicht nur nicht Schluss, weil ich Angst davor habe, abgelehnt zu werden. Ne?
Gut, dass du sagst. Gut, dass du sagst. Wenn du dich damit beschäftigst, musst du immer, und das sagt eine Paartherapeutin aus Münster, eine sehr erfahrene, die schon mittlerweile 70 ist, sagt, wir brauchen gar nicht ansetzen, wenn nicht beide in Betracht ziehen, das auch zu beenden.
Ja. Ja, genau.
Das klingt
total
negativ,
also, nein,
aber ein ganz positiver Ansatz.
Ist das Gegenteil. Du merkst, was du hast, wenn du es nicht mehr hast. Vielleicht ist Corona so ein Moment, wo wir das doch alle erleben. Ey, wie wichtig sind mir eigentlich meine Beziehungen? Wie wichtig ist mir eigentlich Restaurant? Wie wichtig ist mir zur Arbeit zu gehen, die Kollegen zu treffen? Das wird dir alles plötzlich genommen und dann merkst du es erst.
Ja.
Und ich glaube, wenn du dir nicht klar machst, dass eine Beziehung enden könnte, dann nimmst du deinem Hirn eine ganz, ganz wichtige Stütze. Im Übrigen, mein Tipp wäre auch, sich in Abständen mal vorzustellen, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn die oder der weg wäre?
Genau.
Wie käme ich damit klar? Ich glaube, das hält auch viel zusammen.
Das ist wahrscheinlich so der goldene Tipp sogar, sich das immer wieder vorzustellen. Ja. Nur dann kann ich bewusst Ja sagen.
Was ich noch wichtig finde, Punkt 3 in so einer Liste wäre jetzt, dass man anfängt sich, wir haben ja auch schon mal über Selbstmitgefühl und so diese Selbstliebe auch gesprochen, essentiell, die Helen Fischer, die macht immer so tolle Vergleiche und ein Vergleich für sie ist, dass man im Prinzip so eine schiefe Beziehung wie eine Sucht betrachten kann. Also das hat die gefunden. Ne? Du hast dieses Craving, unbedingte Verlangen, du entwickelst eine Toleranz, so wie ein Alkoholiker, der braucht dann immer nicht mehr ein Bier, sondern 10, um irgendwie drauf zu kommen. So bist du auch. Ne? Du brauchst
auch
dann nicht mehr.
Ja.
Genau, dann hast du diese Rückschläge, dass du plötzlich merkst, boah, jetzt habe ich doch wieder getrunken, boah, jetzt habe ich ihr oder ihm doch wieder geschrieben. Und dadurch, dass diese Erfahrung so nah an der Sucht dran ist, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wenn man da rauskommen möchte, dass man seine Gedanken wegschiebt von dem Verhalten und von der Art dieser Person, mit der man eigentlich ja im Zweifel sogar sich dann irgendwie trennen möchte, wenn wir jetzt schon den nächsten Schritt gehen.
Ja, das gut, dass wir noch drauf gekommen sind. Darum geht es. Es geht ums Loslassen, weil nur dann kannst du dich wieder bewusst drauf zubewegen.
Jetzt habe ich noch einen vierten Punkt, der verbunden ist mit einer gewagten These von mir, wo ich gespannt bin, wie du einstufst. Starte keine neue romantische Beziehung, bevor du dich von der vorherigen ungleichgewichtigen quasi erholt hast, wirklich gelöst hast.
Ja, sagt sich immer so leicht. Ne?
Sagt sich so leicht. Ne?
Wo der Blitz einschlägt.
Jetzt kommt auch meine Theorie dazu.
Ja.
Du lässt erst dann wirklich los, wenn eine andere Beziehung dazwischen lag, die dann auch wieder beendet ist. Oder wenn du mindestens so lange auseinander bist, wie die Zeit, die du zusammen warst.
Ja.
Puff. Was sagst du zu diesem
zugegebenermaßen
unwissenschaftlichen Beobachtung?
Ich höre das natürlich immer wieder, dass die Zeit dazwischen genauso lang sein muss, wie die Beziehung war. Das glaube ich nicht. Das sag mal, die Beziehung war 10 Jahre, dann brauchst du ja nicht 10 Jahre, um wieder eine Beziehung eingehen zu können.
Nein, das nicht, sondern dass du nach 10 Jahren wirklich sagst, ich habe damit abgeschlossen. Wenn ich die jetzt mit einem anderen Typen sehen würde, wäre mir völlig egal.
Ja.
Würde mich freuen, wie auch immer. So wäre indifferent. Nicht, dass man die Person dann schlecht finden oder blöd finden muss, sondern einfach, dass man sagt, ich habe mit der vorherigen Zeit abgeschlossen.
Ja.
Ist jetzt ja ein Richtwert.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch verschieden. Wenn du
das ja
sehr stark bei dir bist, bist vielleicht auch von deiner Persönlichkeit sehr gefestigt, dann wird es dir schneller gelingen, sagen wir es mal so.
Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich auch für ganz, ganz wichtig halte. Und zwar, dass man versuchen muss zu akzeptieren, dass diese andere Person so ist, wie sie ist.
Ja.
Ja, die bringt ihr Dreieck mit.
Ja.
Von der Vorstellung einer Liebesbeziehung. Und du wirst dann, egal wie lange du zerrst und ziehst, nur sehr bedingt Veränderungen herbeiführen können.
Genau. Und da kann man sich doch selber verändern, dass man sich über das Anderssein des Partners auch sehr freuen kann. Wenn du fünfmal am Tag denkst, ui, aber lustig. Ist doch klasse.
Ja, ja. Total.
Ja. Oder wenn sie denkt, was ein verrückter Hund, herrlich.
Wir halten also fest, wir beide wären lieber derjenige, der mehr liebt, als der mehr geliebt wird. Wir haben das Dreieck kennengelernt und ich glaube, vielleicht damit wirklich eine ganz gute Triage bekommen, wie man so drauf gucken muss, ne? Wenn man sich fragt, wie ist eigentlich meine Liebe so gestaltet.
Ja, legt ab und zu mal eure beiden Dreiecke nebeneinander. Was heißt ab und zu? Täglich. Und guckt
Vertrautheit, Leidenschaft, Commitment, dass man sich daran echt orientiert und sich anguckt, ob diese Dreiecke passen. Genau.
Immer und ich glaube, wenn man die nebeneinander legt, bewusst zu zweit, egal in welcher Beziehung, Vater, Mutter, Kind, Mutter oder anders Liebende, allein durch diesen Schritt hast du ja immer schon eine größere Nähe als Leute, die es einfach so mit sich geschehen lassen.
Ja. Und dann hatte ich noch berichtet, frag dich selbst, ne, was sind meine Muster und was ziehe ich hier eigentlich raus? Versuch dich dann wirklich gedanklich zu trennen. Ja. Starte eine neue romantische Beziehung erst, wenn du das Gefühl hast, ich bin dazu wieder bereit und vor allem am Ende akzeptiere, dass diese Person so ist, wie sie ist. Jetzt will ich aber zum Schluss nochmal deine vier Punkte hören, weil die haben mir gefallen.
Also zusammenleben, sich gegenseitig gut finden, labern ohne Ende, sag ich bewusst lauter, und Innigkeit, Hingabe, Sex. Poppen. Vögeln, bumsen, pimpern.
Sehr, sehr schön. Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, das wünschen wir allen da draußen, oder?
Ja, sagen wir mal so, man muss sich ja morgens immer fragen, ist das noch alles so, wie ich möchte? Wenn man nicht mehr mit Zunge knutscht, dann bitte die Dreiecke nebeneinander legen.
Mein lieber Atze, nächste Woche, wo führt uns die Reise hin? Hast du einen Wunsch? Hast du einen Vorschlag?
Nee, ich habe keinen Wunsch. Dieses Thema hat mich so verstört. Also aber wir haben es ja doch ganz gut geschafft.
Ich würde ja auch sagen.
Die Dreiecke, die haben mich heute gerettet. Was eine schöne Folge heute. Und ich hatte so eine Angst. Aber mit den Dreiecken werde ich mich jetzt beschäftigen.
Die sind gut, die verlinken wir nochmal für euch. Da würde ich sagen, wünschen wir allen da draußen frohes Fühlen wie immer und viel Liebe. Danken wie immer auch sehr, sehr herzlich dafür. Erstens, dass ihr echt so viele Nachrichten geschickt habt. Also das bedeutet mir tatsächlich was, weil ich immer das Gefühl habe, ich sitze da manchmal mit deinen Themenvorschlägen und auch mit meinen eigenen Gedanken und weiß gar nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Und dann fragt man mal und dann kommt so ein Echo. Und so gehen wir, glaube ich, wirklich alle zusammen diese Reise immer weiter Richtung, wohin auch immer. Richtung Leben. Boah, ich habe einen Wunsch für nächste Woche. Und zwar habe ich gestern mit einem Typen aus Berkeley gesprochen, Abhijit Paul. Den habe ich gebeten, dass er mir für ein Interview zur Verfügung steht. Das ist ein Experte der indischen Kulturen und Sprachen. Und der hat mir erzählt von einer Aggressionsform, von einer Wutform, Loving Anger aus dem Englischen. Und das ist dann in Bangla, diesem indischen Akzent, Obiman. Und das hat mich total begeistert. Die Idee dahinter ist, ich gucke jemanden an und mag den so sehr, ich liebe den so sehr, dass ich dem eigentlich eine reinhauen müsste, weil er mich gerade so schlecht behandelt hat. Aber nicht kann. Und ich bin gerade viel so zum Thema Aggression unterwegs. Wir haben ja schon mal die Folge Wut gemacht und ich würde gerne den nächsten Schritt gehen. Aggression. Was passiert, wenn die in uns aufkommt? Wohin damit? Kissen verprügeln oder vielleicht nicht? Da gibt es sehr, sehr interessante Einsichten. Wenn du da kommst, dann machen wir das.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Im Kopf war ich jetzt gar schon in Indien, in meinem fließenden Sanskrit unterwegs. Ja, finde ich auch spannend. Lass uns das bitte machen.
Top. Dann freue ich mich schon auf die Ayurveda-Tipps von dir, Buttergläser, die wir alle flüssig trinken sollen. Und ansonsten nächste Woche reisen wir dann zusammen nach Indien in Richtung Obiman. Wut, Liebe, Aggression. Mal gucken, was da für uns rausspringt.
Ja, bis dahin. Und denk dran, es gibt nur zwei Grundrichtungen. Angst oder Liebe.
Oh. Und schickt uns bitte übrigens weiter gerne Themenvorschläge, bewertet uns, abonniert uns, ihr kennt die Leier am Ende. Aber wir freuen uns tatsächlich darüber, wenn ihr uns ein paar Sterne dalasst und sagt, wie es euch gefallen hat und uns vor allem natürlich immer in eurem eigenen Freundeskreis weiterempfehlt, wenn ihr denn der Meinung seid, dass das noch wer hören sollte. Jetzt aber, bis dahin.
Macht ja, Leon, und du auch, gut. Atze, ne? Ich liebe dich. Bis dann.
Dito.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.